Alles klar.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Heute möchte ich euch vor die Herausforderung stellen, meinen Interviewpartner an meiner Beschreibung zu erkennen. Los geht's! Er ist Punkrocker, Metal-Gitarrist, Leistungsschwimmer, Fernsehmoderator, Radioexperte, Podcaster, Buchautor, Familienvater und App-Entwickler. Na, habt ihr schon eine Ahnung? Und Achtung, jetzt kommen ein paar ganz entscheidende Hinweise. Er ist mehrfacher Facharzt und unter anderem Leiter der Corona-Station im Sana-Klinikum in Remscheid. Allerdings ist er nicht bekannt als typischer Arzt im weißen Kittel, sondern eher durch seine Schirmmütze und manchmal auch durch ein hervorblitzendes Tattoo. So, jetzt wisst ihr wahrscheinlich alle, von wem ich spreche. Und ich heiße herzlich willkommen Doc Esser.
Hi, schön, dass ich da bin.
Hi, jetzt haben wir uns gerade noch, vielleicht haben die Zuhörer das gehört, in der letzten Sekunde auf ein Du geeinigt.
Ja.
Vielen Dank dafür. Und ich glaube, deine Freunde und Bekannten nennen dich Heiwi, richtig?
Genau, ich heiße ja von Hause aus Heinz Wilhelm. Der Name ergibt sich aus den Vornamen meiner beiden Großvätern und beide haben sich damals geprügelt. Weil ich der Erstgeborene einer riesigen Sippe bin, also der erste männlich Nachgekommene. Und dementsprechend hieß ich dann Heinz und Wilhelm. So nennt mich aber keiner, sondern seit Kindesbein bin ich der Heiwi.
Ja, cool. Das habe ich auch in einigen Interviews gehört, die ich jetzt in den letzten Tagen angehört habe. Ja, lieber Heiwi, in den letzten Tagen, wie schon gesagt, habe ich einige Interviews gehört und auf YouTube gesehen.
Ja.
Und die sympathischste Aussage, die du dort mal getroffen hast, war, dass du jedem Menschen auf Augenhöhe begegnen möchtest.
Mhm.
Und dass du das auch wirklich so lebst, das habe ich auch als Feedback von meinem Papa bekommen, den du letztes Jahr nach seiner Bypass-OP ein paar Tage betreut hast.
Ja.
Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle.
Unbedingt Grüße zurück.
Das mache ich. Du hast ja in deinem Leben schon richtig, richtig viel gemacht. Also was ich gerade alles aufgezählt habe, Wahnsinn. Und machst ja auch noch sehr viel. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Welche Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn war bisher die beste?
Ach, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bereue keine einzige meiner Entscheidungen. Es gibt ja immer wieder Momente, wo ich denke, hätte hier dein Lebenslauf ein bisschen glatter verlaufen können oder ein bisschen entspannter. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hat jede meiner Entscheidungen irgendwann, teilweise Jahre später, erst wieder einen tieferen Sinn ergeben. Also ich möchte ein Beispiel sagen, für mich war eigentlich immer klar, dass ich professioneller Musiker werden möchte. Also ich wollte nicht von Anfang an Arzt werden. Und habe dann während meines Studiums auch sehr meine Musikkarriere vorangetrieben und bin auch dann tatsächlich ins professionelle Business eingestiegen, hatte eine gut laufende Band mit Plattenvertrag und alles. Und irgendwann, es hatte mit der Erkrankung meines besten Kumpels, der auch wiederum Geiger war, bei uns zu tun, aber auch diverse andere Sachen, bin ich dann sehr spät ins Medizingeschäft wieder eingestiegen, weil ich mich damit abgefunden habe, dass das mit dem Rockstar da sein, dann doch nicht so klappen würde, wie erhofft. So, wir hatten zwar ein paar Videos auf MTV und Viva laufen und waren auch recht berüchtigt, aber es klappte irgendwie nicht so richtig.
Ja.
Da habe ich mich abgefunden, war so ein bisschen traurig auf der einen Seite, habe dann aber auf der anderen Seite den Einstieg in die Medizinwelt vom ersten Tag an genossen, weil ich war ja da schon deutlich älter, ich war Anfang 30, ich habe ja sehr, sehr lange als freier Musiker gearbeitet.
Ja.
Aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, boah, du machst hier wirklich mal was Sinniges und was Sinnvolles. Nicht, dass Musiker kein sinnvolles Leben hätten oder ein sinnvolles Dasein. Im Gegenteil, ich halte Musik für eine der wichtigsten Dinge, die ein Mensch um sich haben sollte. Aber es war natürlich jetzt schon so, dass Musik professionell betreiben muss und dann ist plötzlich da ein kommerzieller Aspekt und du musst davon leben. Dann verliert Musik auch sehr schnell seinen künstlerischen Anspruch und kann ganz schön ätzend werden. Und hier war es dann eben so, dass ich mich eben abgefunden habe und gesagt habe, ach, das macht aber Spaß und das ist toll, mit kranken Menschen zu arbeiten. Und dann war es ja dann knapp 7 Jahre später, dass Doc Esser aus der Taufe gehoben wurde, dass ich also im Prinzip über eine Entscheidung, wo ich gedacht habe, ich höre mit meiner Popularität auf,
Ja.
Im Gegenteil, den Grundstein gesetzt habe zu einer Popularität, die viel, viel größer wurde.
Toll.
Und das meine ich, also egal, welche Entscheidung ich bisher in meinem Leben getroffen habe, toi, toi, toi.
Ja.
Die haben irgendwo immer Sinn gemacht und haben sich im Nachhinein, aber teilweise auch erst Jahre später, als gut herausgestellt.
Super. Und haben dir wiederum neue Türen geöffnet.
Absolut. Und dementsprechend bin ich auch mittlerweile auch sehr, sehr gelassen worden. Also ich war jetzt nie so der ganz aufgeregte Mensch, sondern ich bin schon immer so eher so der entspannte Typ gewesen. Aber das hat mir eigentlich gezeigt, es bringt überhaupt nichts, der Möhre hinterher zu rennen, die man vorgehalten bekommt. Ja. Sondern man muss vor allen Dingen dem hinterher sein, was einem selbst wirklich wichtig ist. Weil wofür man brennt, wo die Leidenschaft ist. Und wenn man das betreibt und sich nicht ablenken lässt, dann kommt alles andere von selber.
Toll. Ja, und wirklich, wie cool. Und du hast gerade deine Gelassenheit betont. Hm. Und jetzt muss ich dir kurz erzählen, ich war richtig, richtig unsicher, ob ich da wirklich vom richtigen Doc Esser die E-Mail-Antworten erhalte. Du hast, glaube ich, auf meine erste Anfrage hast du so geantwortet, ja, super, können wir gerne machen, wann soll das denn stattfinden? Und ich war so perplex, weil ich habe gedacht, so, boah, da kommt jetzt bestimmt total förmlich was zurück. Und dann habe ich ja geschrieben, ja, richte mich dann nach ihrem Terminplan, der ist bestimmt voller als meiner. Und dann kam erstmal nichts mehr und dann hast du irgendwann nur kurz geschrieben, ich habe sie nicht vergessen. Dann kam aber wieder nichts mehr. Und dann habe ich wirklich zu meinem Partner gesagt, ich glaube, da veräppelt mich jemand. Das ist bestimmt in einen falschen Account geraten. Und dann habe ich mich aber ja jetzt nochmal just vorgestern getraut, zurückzufragen. Und dann kam ja dein Vorschlag, das heute zu machen. Und ich habe mich richtig gefreut. Und dann habe ich aber in den ganzen Interviews und so rausgehört, doch, doch, das war der Richtige.
Ja, das ist es auch. Also die meisten sind tatsächlich immer wieder überrascht. Ich frage mich natürlich auch immer, was die erwarten. Mhm. Ich arbeite hier einen ganz normalen Job ab. Ja, und ich laufe hier auch nicht als der unnahbare Doc Esser durch die Gegend. Das wäre mir auch furchtbar unangenehm und so möchte ich auch gar nicht empfunden werden. Das Problem ist natürlich, dass ich sehr, sehr viele Anfragen bekomme, selber gerade auch ganz tolle Projekte am Start habe, die auch jetzt gerade alle abgegeben werden müssen. Das sind teilweise Vorwürfe für schöne Bücher von Kollegen und Kolleginnen. Das ist gerade ein Ernährungsbuch, was ich selber gemacht habe, was jetzt im August erscheinen wird. Und dementsprechend muss ich manchmal einfach so ein bisschen chronologisch vorgehen. Aber ich habe immer alles im Kopf und gehe ich eigentlich jeden Tag immer so eine imaginäre Liste durch und dann sage ich, ach, Moment mal, da ist doch die Kirsten, ja, da musst du nochmal schnell zurückschreiben, dass du die nicht vergessen hast. Und ich sollte vielleicht da immer mal schreiben, ich mache meinen Terminvorschlag, aber dann bin ich auch manchmal so in Brass.
Das war ja super. Ne?
Also, aber dann kommt es meistens so, wie es jetzt kommt, dann kommt die Erinnerung und dann kommt von mir meistens ein Terminvorschlag, bam, lass uns das Freitag machen. Und dann klappt das ja dann auch meistens.
Klasse. Wie wird das Buch heißen? Weißt du schon den Titel?
Ja, Rock'n'Roll Health.
Geil.
Food. Also es wird ein Buch, was vor allen Dingen sich mit Zellgesundheit beschäftigt.
Ja.
Ich habe mich da in den letzten Jahren relativ reingefuchst und bin sehr fasziniert von unserer Zelle als letztendlich kleinster Baustein unseres Lebens. Wenn man es sehr profan ausdrücken würde, sind wir nichts anderes als ein mal besser oder mal schlechter aussehender Zellhaufen. Du bist ein sehr gut aussehender Zellhaufen.
Ich bin
ein sehr gut aussehender, bist schlechter aussehender Zellhaufen, so muss man ja sagen. Und was man machen kann, wie man die Zelle bei Laune hält. Also was kann ich tun, damit Zellen so langsam wie möglich altern? Es gibt ja die Ginkgo-Bäume, die kennst du auch.
Ja.
Und die schaffen es ja über tausende von Jahren, ihre Zellen so fit zu halten, dass die sich immer wieder teilen können. Und dadurch werden die halt so uralt. Bei uns gibt die Zellteilung irgendwann mal ein finales Ende und dann gehen wir dahin. Das kann man sogar mathematisch ausrechnen. Das ist so maximal bei 117 Jahren oder 118 Jahren. Nichtsdestotrotz, die möchte man ja dann so gut wie möglich leben und man sollte die auch so gesund wie möglich leben. Und ich habe mir einfach mal einen Kopf drüber gemacht, wie kann ich das machen, ohne dass ich aber auch ohne allzu viele Abstriche machen muss bei meinem Essen oder dass ich jetzt in besondere Richtungen gehen muss, wie was weiß ich, Veganer oder Vegetarier oder nur Fleischesser. Also das ist ja aus meiner Sicht alles extrem verkrampft. Das ist das, was ich eben meinte. Ja. Wir rennen da eigentlich jedes Jahr einer neuen Ernährungssau durchs Dorf hinterher, was angeblich der heiße Scheiß ist. Ich weiß nicht, ob dir, es gibt den Ausdruck, jetzt muss ich selber überlegen. Ich komme gleich drauf. Es geht um Folgendes, und zwar Food Synergy, da ist er noch.
Okay.
Der ist Anfang der 2000er zum ersten Mal ins Rennen geworfen worden. Und so hat man festgestellt, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, nach dem einen Lebensmittel zu suchen, was dich mega gesund macht. Mhm. Man hat eben festgestellt, es kommt auf die Kombinationen an und eben das Gesamte. Und diese Food Synergy, die hat mich unheimlich beschäftigt, und dementsprechend habe ich dann jetzt gesagt, so, pass mal auf, ich erkläre den Leuten jetzt mal, was Zellgesundheit ist. Ich erkläre denen, wie die das machen können, und dann gebe ich denen auch noch ein paar Rezepte mit, damit die so ungefähr einen Anhalt haben, dass wie man wirklich sehr alt werden kann mit gesunden Zellen, aber trotzdem, dass für jeden was dabei ist, einschließlich dem, der vielleicht einmal im Monat seinen Mad Eagle braucht.
Ja, top. Ich bin ganz gespannt. Freue ich mich drauf. Passt auch zum nächsten Thema, was ich so ein bisschen angedacht habe. Und zwar habe ich auf der Homepage vom WDR eine Philosophie von dir gelesen. Da hast du gesagt, ich bin auch kein Heiliger. Jeder darf mal sündigen. Aber am nächsten Tag muss er die Sünde wieder gut machen. Ja. Worauf war das denn bezogen?
Das war auf alles bezogen. Also das war eigentlich auf jede Ausschweifung deines Lebens bezogen. Dass du natürlich, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, du darfst dir auch mal, wenn dir danach gelüstet, das rohe Fleisch aufs Brötchen knallen und also der berühmte Mad Eagle, oder du darfst auch mal die Fertigpizza dir reinzimmern oder eine Tafel Schokolade essen. Du darfst am Abend auch mal über den Durst trinken, und dann darf es auch mal eine Flasche mehr sein. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Es muss einem nur klar sein. Ich finde, solche Sachen muss man zelebrieren, dass man auch wirklich lange was davon hat. Und am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen muss man aber auch wieder was dann für seinen Körper tun, für seinen Geist tun. Und das ist eben darauf bezogen, dass ich sage, ey, macht alles, was ihr wollt, aber am nächsten Tag reißt euch zusammen und geht wieder joggen, ja, oder geht schwimmen oder macht euer HIIT-Programm oder euer Workout. Und das müsst ihr natürlich dann auch mehrfach in der Woche machen. Also das heißt, wir müssen unseren Körper, unseren Geist schon irgendwo fit halten, dürfen uns aber eben auch genau diese Momente nehmen. Cheat Day sagt man ja mittlerweile dazu, wenn man in der Diät ist.
Genau.
Eben auch diese Lebenslust ja auch hat, ja. Wobei mein Ziel wäre ja dann eher, dass ich nicht auf so einen Cheat Day hinarbeite. Das ist halt eben auch scheiße, weil dann wartest du immer auf den Samstag, wo du mit deinem Freund, deinem Lebensgefährten dann dir die Pizza zusammen mit den 3 Flaschen Wein reinnagelst. Das halte ich jetzt auch nicht für gut, sondern ich glaube eher, dass jeder von uns jeden Tag hochqualitativ essen, trinken, leben kann. Man muss nur ein bisschen wissen, wie.
Es muss im Gleichgewicht bleiben, ne? Ja. So, und jetzt haben wir ja gerade den Fall, ich sag mal, bezogen auf die jetzige Pandemie und das Zuhausebleiben für viele Leute. Da kriege ich schon mal doch das ein oder andere Mal zu hören, dass da ja fast täglich gesündigt wird oder so ein bisschen nach dem Motto gelebt wird, naja, ist ja jetzt eh Corona, ne, diese saloppe Aussage, und dass sich das bei vielen niederschlägt in zu viel Essen, zu viel Genuss, und die suchen dann aber nicht direkt den Ausgleich.
Hm, ist schlecht. Also wir sehen das auch mit Besorgnis.
Ja.
Die ganzen Sportärzte schlagen auch da mittlerweile Alarm. Ich sehe das Problem vor allen Dingen bei den Kindern. Da bin ich ein großer Fan auch davon, dass die Kitas und die Grundschulen so lange wie möglich aufgelassen werden.
Ja.
Aber die Kinder sich gemäß da viel, viel mehr bewegen. Die spielen mit ihren Freunden, fangen und alles. Die sind mehr draußen, und jetzt ist es so, dass die tatsächlich stundenlang vorm Fernseher hängen, rumdaddeln oder irgendwelchen Scheiß gucken und dabei, ich sag's jetzt nochmal, auch irgendwelchen Scheiß essen. Und bei uns Erwachsenen ist es ja leider genau dasselbe. Irgendwie, ich habe zuletzt gehört, naja, warum soll ich mir eine Bikini-Figur jetzt runterhungern? Wir können ja eh nicht wegfahren. Ich glaube, man spricht ja auch von der Corona-Wampe. Ich finde das total furchtbar. Ich versuche ja dann auch solche Einschränkungen eher schon wieder als eine Chance zu sehen, dass du jetzt auch immer wieder, du kannst jeden Tag dein Leben ändern. Das muss man immer wieder sagen. Also es gibt da keine Ausreden. Und gerade, dass jetzt viele Leute die Möglichkeit haben, zu Hause ihre Arbeit individuell sehr, sehr gut einzuteilen, hat eigentlich auch jeder die Möglichkeit, ein Bewegungsprogramm abzureißen. Und ja. es geht überhaupt nicht darum, dass du jetzt innerhalb der nächsten 3-4 Monate Marathon läufst, sondern es geht eigentlich nur darum, dass du von der Couch runterkommst.
Ja, genau.
Jeder für sich die Bewegungen, die ihm gut tun. Ich habe diese Gruppe Doc Esser macht den Westen fit. Mhm. Facebook recht groß geworden. Und es war eigentlich so eine Gruppe, die vor allen Dingen im Ausdauerbereich sehr tätig war. Ne? Das heißt, laufen, schwimmen, Radfahren. Und die Leute haben dann sich gegenseitig da motiviert. Aber jetzt sind da einige Mädels seit einigen Monaten dabei, die hullern wie verrückt. Also mit Hula-Hoop-Reifen.
Ja, ja, den Trend habe ich auch schon mitgekriegt.
Das ist der Hammer. Die haben da jetzt auch wirklich dazu geführt, dass sich hunderte von anderen Frauen und Männern Hula-Hoop-Reifen zugelegt haben. Und damit bewegen die sich. Und die sagen, boah, das wäre zum ersten Mal eine Art, eine Sportart, an der sie gefallen haben, die sie täglich machen. Und das meine ich ja. Jetzt hat man die Möglichkeit, einfach mal viele Sachen auszuprobieren, reinzuschnuppern und für sich was zu finden. Das Schlimmste, was passiert, ist Stillstand. Ne?
Ja, ja. Also da versuche ich auch wirklich über meine Kanäle, ich habe ja gerade erzählt, wir haben halt 2 Fitnessstudios. Da muss ich die Leute natürlich immer wieder ermutigen. Ne? Die sagen, wir vermissen euch, wir vermissen auch den sozialen Aspekt. Das macht nicht so viel Spaß zu Hause. Da sind aber so Gruppen wirklich eine tolle Sache, wenn die sich dann wenigstens über so ein Medium gegenseitig motivieren, ne? Und das zusammen.
Und viele Fitnessstudios bieten ja mittlerweile auch Online-Kurse an. Also ja. Ich persönlich trainiere super gerne mit diversen YouTube Vorturnern, sage ich jetzt einfach mal ganz respektlos. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf der Arbeit bin und der Kopf ist voll, dann ziehe ich teilweise einfach mal zurück und mache ein kurzes Workout von 15 bis 20 Minuten. Ja. Mach den Kopf klar. Ich suche mir einfach eins auf YouTube. Da gibt es ja wirklich Tausende, worauf ich gerade Bock habe.
Das ist absolut.
Ja, und das muss man einfach den Leuten klar machen. Das sind die Leute aber auch einfach in der Verantwortung und müssen sich da selber aufraffen. Aber die Aussage, nee, ich habe da keine Zeit für oder ich komme zu nichts, die lasse ich nicht gelten. Nee,
das lasse ich auch nicht gelten, ja.
Weil man hat es immer. Ja.
Gut, mir liegt da natürlich auch noch am Herzen, dass die Leute das dementsprechend so richtig machen oder dann schon mal einen Rat bei mir suchen, damit sie sich da nicht ohne ein Feedback, ob sie die Übung richtig ausführen oder nicht, hinterher noch irgendwas wehtun oder schlimmer machen, als es vorher schon war. Aber ich gebe dir absolut recht, Hauptsache was tun. Ne? Genau. Und dann hoffe ich natürlich ganz, ganz bald, dass wir die dann hier auch wieder professionell betreuen können.
Absolut, das ist natürlich das Optimum. Ich finde aber, du musst ja jetzt nicht gerade die schwierigsten Sportübungen durchführen.
Das stimmt. Da geht's
mit Abläufe. Sondern ich sage, ey, macht einfach mal 20 Minuten den Hampelmann. Kardiotechnisch so viel getan für euch und auch für die Oberarme.
Absolut.
Damit ist, wie würde ich mal sagen, die Hälfte derer schon bedient. Oder ich sage mal, ich boxe viel und da ist ja das klassische, das Seilchenspringen vorher.
Ja.
Dann geht mal Seilchen springen. Ja. So ein blödes Seil, so ein Stahlseil und fang mal damit an. Ihr seid am Ende. Ja. Der Anfänger schafft keine 5 Minuten am Stück. Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Und dann guckt nämlich immer mit großen Augen an. Also man braucht auch so wenig, ja, um sich auszupowern. Also deswegen.
Ja. Und du persönlich, jetzt bin ich doch, Entschuldigung. Ich glaube, du bist ja sonst immer schwimmen gegangen, gell, vor der Arbeit. Das war ein Ritual für dich. Ne? Ja,
schwimmen oder laufen.
Ganz
Ich komme ja aus dem Leistungsbereich der Schwimmer. Und,
fast bei Olympia, richtig?
Ja, das war mein Traum immer. Aber ich bin zumindest in die 2. Bundesliga reingekommen und sowas. Also ich war schon recht hoch. Aber irgendwann hat dann doch das Talent gefehlt. Der Fleiß war da, aber dann waren andere dann doch eben deutlich schneller. Und aber letztendlich, ich habe einen Großteil meines jugendlichen Lebens im Wasser verbracht und da eben Kacheln gezählt und habe das aber dann bis heute beibehalten. Also es tut mir einfach super gut, insbesondere genau dieser Match zwischen Langläufen und Schwimmen, das ist einfach super. Ich bin ja eigentlich von meiner Statur her kein Läufer, schon gar nicht ein Langläufer. Ich bin halt eben der Schwimmer, ich bin ja groß und schwer gebaut. Ja. So, wenn man mich sieht, dann kriegt man eher Angst. Da ist irgendein Stier ausgebrochen. Wir müssen den Förster holen. Aber jetzt geht's halt nicht. Jetzt renne ich halt wie ein Irrer und mache halt Boxen und Hits. Ne? Aber Schwimmen ist schon meine Leidenschaft.
Ja. Sag mal, wenn jetzt jemand wissentlich Corona hatte, kannst du dem Tipp geben, wenn der wieder mit Sport anfängt, worauf sollte der aufpassen?
Ja, also es ist so, selbst bei milden Verläufen empfehle ich immer, dass die einmal zum Hausarzt gehen und mindestens ein Belastungs-EKG machen.
Ja.
Und zwar so nach 4 Wochen. 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen sollte man Pause machen mit sportlicher Betätigung. Einfach aus der Angst heraus, dass wir Kardiologen immer wieder Herzmuskelentzündungen sehen. Gott sei Dank nicht in dem Maße, wie es mal befürchtet worden ist. Also da habe ich gedacht, wir werden jetzt überschwemmt, aber doch schon in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dieses Viech kann sich halt wunderbar in den Herzmuskelzellen breit machen. Teilweise sorgt es da für einen direkten Untergang der Herzmuskelzellen. Das nennt sich zytotoxisch, also da muss es gar nichts machen. Zum Teil kommt es aber eben auch eben zu diesen chronischen Entzündungen. Also das sollte man auf jeden Fall machen, damit man da irgendwie keinen Fehler macht. Und dann muss man halt wieder wirklich moderat mit dem Training einsteigen. Ich habe viele junge Menschen, zum Teil sehr, sehr sportlich, die jetzt unter diesem Fatigue-Syndrom leiden, also dieses chronische Müdigkeitssyndrom. Und mit denen kann man gar nicht von jetzt auf gleich wieder durchstarten, sondern mit denen mache ich wirklich ganz moderates Training und dass die wieder so ein bisschen reinkommen. Ne?
Ich glaube, ihr betreut sogar eine Gruppe Leistungssportler an der Uni in Köln, ne? Habe ich das richtig gelesen?
Genau, das macht ein Kollege von mir, der Professor Predel, der Hans-Georg, der hat zusammen mit anderen dortigen Wissenschaftlern ein ganz wichtiges Projekt aus der Taufe gehoben, und zwar untersuchen die Covid-erkrankte Kadersportler. Olympioniken, in diesem Fall tatsächlich Profifußballer und all das. Und ich habe da zuletzt einen jungen Paralympioniken getroffen, 100 Meter und 400 Meter Sprinter, tierischer Typ. Und der hat aber eben auch Covid gehabt und wird momentan nachbeobachtet über verschiedene Untersuchungsmethoden. Das fängt an bei der Ultraschalluntersuchung des Herzens und geht dann tatsächlich bis zum MRT des Herzens. Wir eben auch versuchen rauszukriegen, was geht da bei uns im Körper ab und warum ist die Erholungsphase bei den Menschen so lange? Warum brauchen die teilweise Wochen auf Monate? Und das ist Sportler natürlich wie so eine Art Brennglas, ne? Und eignen sich natürlich hervorragend zur Untersuchung. Und da bin ich ganz gespannt, was da noch rauskommt.
Ja. Und hast du auch schon jemanden gesprochen? Oder ich glaube, du selber warst ja auch betroffen, wusstest es aber nicht. Also hast die Erkrankung fast symptomlos durchgemacht, zumindest nicht mit so Symptomen, dass du direkt den Verdacht hattest, dass du Corona hattest. Wie ist das, wenn die Leute dann danach anfangen? Auf welche Symptome sollten die denn achten? Was kann denn plötzlich auftreten, wo ich aufmerksam werden sollte und vielleicht mal den Gedanken haben sollte, boah, vielleicht habe ich die unwissentlich durchgemacht, die Krankheit?
Also jeder, der plötzlich wirklich so eine Art Leistungsminderung verspürt, der vermehrt Herzrhythmusstörungen hat, also ein unruhiges Herz. Jeder, der plötzlich unter einem zu schnellen Herzschlag leidet, insbesondere schon bei leichter Belastung. Kennen viele, die Ausdauersportarten betreiben, die kennen ja sehr, sehr genau ihre Durchschnittsherzfrequenz auf 5 Kilometer,
1,15 Kilometer. Oder arbeiten mit Trackern. Ne?
Ja, plötzlich merkt man eben, wo man startet schon mit einer Frequenz, die eigentlich unnormal hoch ist. Alle die plötzlich einfach deutlich schlechter Luft bekommen, ne? Man muss immer auch an ein postinfektiöses Asthma denken. Das sind so Red Flags, wo ich sage, mach vielleicht einmal erst noch einen Check, bevor du wirklich auf die Piste gehst.
Okay.
Gott sei Dank, bei vielen ist es tatsächlich nichts Dramatisches, aber man muss es eben einmal gegenklären.
Ja, gut. Und macht denn so ein Antikörpertest Sinn?
Nicht immer. Also man muss nicht, also zum einen, je nachdem, wie lang der Zeitraum von der Erkrankung bis zur Messung der Antikörper angedauert hat, kann es sein, dass ich gar keinen Antikörpertiter mehr habe. Die Antikörper bauen sich ja irgendwann ab. Bei manchen 6 Monate, bei mir nach 9 Monaten hatte ich immer noch Antikörper. Es gibt aber auch Patienten, die hatten nach einem Monat schon keine Antikörper mehr. Das heißt, ich kriege ein negatives Ergebnis, habe aber vielleicht trotzdem Corona gehabt. Also das, das macht keinen Sinn. Das macht nur dann Sinn, wenn ich tatsächlich Beschwerden habe, neu aufgetretene Beschwerden habe. Bei mir war es ja zum Beispiel so, ich hatte Einblutungen am Bein. bin aufgrund der Einblutung dann zur Kollegin gegangen und die hat gesagt, das sieht aus wie etwas, was nach Corona entsteht. Und daraufhin hat sie mir die Antikörper abgenommen und die waren positiv. So, da in diesem Rahmen macht das Sinn. Oder wenn du sagst, boah, ich habe ein Asthma jetzt. Ja, ich hatte nie was, kriege ich plötzlich Belastungsasthma. Dann kann ein Antikörper Sinn machen, um festzustellen, ist da eine Covid-Erkrankung gewesen oder nicht. Aber jetzt einfach nur aus dem Glauben heraus, nee, braucht man es nicht.
Nee, machen. Und sag mal, wirst du dann trotzdem geimpft, wenn Antikörper nachweisbar sind?
Ich bin geimpft worden. Ich habe die Impfung bereits schon. Und zwar sind momentan die STIKO-Empfehlungen. STIKO ist die Ständige Impfkommission.
Ja.
Dass Patienten, die die Erkrankung durchgemacht haben, ein halbes Jahr später die Impfung erhalten sollen. Und bei mir war es dann genauso. Ich habe die mir jetzt auch abgeholt. Einfach deswegen, obwohl man relativ sicher ist, dass die zweite Erkrankung total selten ist, weltweit, glaube ich, ich glaube ein Dutzend Mal. Weiß man nicht genau, was das mit den Mutanten, ob die genauso sind. Ne?
Ja.
Ob ich nicht doch noch die britische Variante kriegen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nochmal impfen lassen, übrigens mit AstraZeneca.
Aha, okay, genau. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, was beunruhigt den Menschen denn im Moment am stärksten? Ich glaube, hätten wir vor einer Woche gesprochen, wären es wirklich noch die Einstellung der Impfung gewesen. Was erfährst du im Moment, was den Menschen beunruhigt?
Also es sind nach wie vor die zu wenig vorhandenen Impfdosen. Jetzt hat sich das ja geändert. Obwohl AstraZeneca ja dann wirklich eine Zeit lang sehr hart umstritten war, war der wirklich einhellige Tenor von ganz, ganz vielen, dass die es sehr bedauerlich finden und dass die gerne die Impfung genommen hätten, auch im Kauf einem erhöhten Risiko für eine Sinusvenenthrombose. Man muss auch immer wieder die Verhältnisse sehen. Was ist das Risiko für jemanden, eine Covid-19-Erkrankung zu bekommen? Wie hoch ist das Risiko und wie dramatisch ist der Verlauf? Und das muss man dann wiederum ins Verhältnis setzen zu der Impfreaktion durch so eine Impfung oder eben durch eine schwere Nebenwirkung. Und aktuell, gerade bei denen, die jetzt dran sind, das ist ja die Prio-Gruppe 2, sagen, ist der Nutzen durch die Impfung um Vielfaches höher, als das Risiko tatsächlich an einer Nebenwirkung wie einer Sinusvenenthrombose zu erkranken. Du musst das ja so sehen, es sind ja irgendwie gerade 13 bis 15 Menschen, glaube ich, aktuell in Deutschland bei 2 Millionen Geimpften. Also das ist marginal wenig. So. Mhm. Wenn ich mir einfach ansehe, dass momentan 2,5 auf 1000 Erkrankte sterben, wenn sie den normalen Virus haben, bei der britischen Version sind es schon 4 auf 1000, das sind ganz andere Verhältnisse.
Ja.
Da würde ich dann immer sagen, lasst euch lieber impfen.
Ja, also ich glaube, du hast auch wirklich betont, diejenigen, die es immer noch leugnen, die würdest du am liebsten mal mitnehmen auf deine Station, ne? Dass die sehen.
Das kann ich, genau. Wenn das okay wäre für die dort liegenden Patienten, würde ich das gerne mal zeigen. Das ist ein extrem dramatisches, extrem demütig machendes Bild, wenn man die Leute vereinzelt, einsam in den Zimmern liegen, da kommen tatsächlich dann nur so Fraggles rein wie ich in doppelter Vermummung und alles.
Ja, ich habe es gesehen, ja.
Ist für junge Menschen, die einen milden Verlauf haben, dann mal für 3-4 Tage okay, wobei selbst die sagen, es ist schon eher albtraumhaft, aber wir haben ja auch Menschen, die sterben. So, und da ist das allein das Handhalten und die Begleiten auf ihren letzten Metern in dieser Welt extremst traurig. Ja, können keine Angehörigen hin, kann gar nichts, das ist schrecklich.
Ja, ja. Also ich finde es toll, dass du da Mut machst und sagst, auf jeden Fall, du die Ängste vor der Impfung nimmst und sagst, es ist alles besser, als dann doch eventuell einer zu sein mit diesen dramatischen Verläufen.
Definitiv, und ich möchte nochmal betonen an dieser Stelle, selbst junge Menschen, und junge Menschen sind bei mir 20 bis 50, selbst wenn die einen milden Verlauf hatten, die können alle das Long-Term-Covid bekommen, die Langzeitfolgen, neue Erkrankungen sein, das können bis dato nicht erkannte Immunerkrankungen sein, das kann im harmlosesten Fall ein blödes Asthma sein. Also du kannst da schon Dinge mitnehmen. Ich hatte gestern hier eine junge Frau sitzen, die sagt, sie hat seit Covid-19 dieses Fatigue, dieses wahnsinnige Müdigkeitssyndrom und Panikattacken. Ja, also du kannst damit Psychosen triggern. Also das ist etwas, das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, definitiv. Mhm. Viele sagen ja immer, das machen andere virale Erkrankungen auch. Ja, das stimmt, aber zum einen nicht in der Häufung. Und wir haben ja schon genug an viralen Erkrankungen. Dann brauchen wir jetzt nicht noch eine, die uns ja, noch mehr Risiko gibt für zweite Erkrankungen. Also aus diesem Grunde, ich bin nach wie vor der Meinung, wir sollten weiter impfen und wir sollten schneller impfen. Ich bin ein Verfechter davon.
Okay, super Appell. Sag mal, was anderes. Kannst du mir oder uns einen Schlüssel nennen, um glücklich zu sein? Weil ich glaube, bei allen Videos und Podcasts, die ich jetzt von dir gehört habe, Podcast-Empfehlung kommt auch gleich unbedingt noch zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, du wirkst immer glücklich auf mich. Hast du da ein Geheimnis?
Also, ich bin nicht immer komplett glücklich, aber ich bin 99,9% glücklich. Das hat, ich habe es eben schon mal erwähnt, ich glaube, jeder muss für sich im Leben einmal fein sein mit dem, was, wofür er brennt, was seine Leidenschaft ist. Ich bin zum Beispiel keiner, der jemals Geld hinterhergerannt ist. Ich bin keiner, der jemals ein dickes Auto haben wollte oder ein großes Haus, sondern mein Ziel war es eigentlich immer, mit Kumpels abends irgendwo abzuhängen und ein kaltes Bierchen zu zischen. Eines meiner größten Glücksgefühle war es, als ich war sehr spät erst auf Mallorca, also ich war schon 34, 35 Jahre, da bin ich auf diese Insel, da war das größte Glück, da habe ich fast geweint, als ich bei einem Jogginglauf oben an einem Abhang angekommen bin und das Mittelmeer gesehen habe. Ich habe das noch nie gesehen. Ne, ich bin so ein typischer Nordsee-Typ halt. Das sind so Glücksmomente und die muss man für sich auch dann abfeiern und sich auf sowas besinnen. Alles andere kommt dann meistens von selber. Das ist ja das Interessante. Und das habe ich vor sehr langer Zeit einfach festgestellt und auch für mich verinnerlicht. Und wenn das so klar ist, dann ist man eigentlich jeden Tag sehr zufrieden und sehr glücklich, einfach mit der Situation, dass man aufsteht und Dinge machen kann. Und das macht mir zum Beispiel viel Spaß und das macht mich sehr froh. Und ich bin auch super dankbar dafür, dass ich Gott sei Dank immer relativ gesund geblieben bin, dass ich laufen kann, also Kids gesund sind. Also es gibt wirklich so die Sachen, man muss sich einfach klar machen, wie viele schöne Sachen im Leben eigentlich passieren. Und wenn man sich das jeden Tag klar macht, das ist dieses typische Optimistenverhalten mit dem halben Glas hier, die Flasche halb leer oder halb voll. Für mich
halb leer oder halb voll,
ja. So. Und wenn das mal leerer wird, dann gucke ich, dass ich neue Dinge kriege. Also Glück bedeutet für mich aus meiner Sicht, dass man eben nicht mehr der Möhre hinterher rennt, sondern nur noch die Dinge verfolgt, die für einen wichtig sind und sonst nichts.
Schön, super. Was magst du an anderen Menschen? Was schätzt du an anderen Menschen?
Loyalität. Loyalität, Vertrauen und Nähe. Also das ist für mich, sind das wesentliche Charakterzüge. Also was ich gar nicht ab kann, dann sind das Menschen, die hintenrum sind, die letztendlich über eine scheinbare Nähe oder Freundschaft eigentlich einen Zweck für sich verfolgen. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Gott sei Dank habe ich aber auch, also soweit ich das beurteilen kann, einen um mich rum, der so tickt. Aber ich finde genauso, also die Loyalität findet man eigentlich kaum noch. Ja, also dass man auch mal über lange Distanzen geht und dass man sich gegenseitig schätzt und respektiert, auch wenn der andere vielleicht mal eine andere Meinung hat oder einen anderen Weg eingeschlagen ist, der nicht unbedingt so konform zum eigenen Weg ist. Ich finde sowas überhaupt nicht schlimm, sondern ich kann damit auch wunderbar leben und arbeiten und mag den anderen dennoch. Außer es ist jetzt irgendwie eine Meinung, die in irgendeiner Weise andere Menschen diskriminiert oder sowas. Dann bin ich raus an der Stelle.
Ja.
Das sind auch dann Leute, mit denen ich spreche. Aber generell mag ich eben Menschen, die auch Nähe suchen, die loyal sind, die respektvoll sind, die andere Meinungen gelten lassen, diskutierfreudig sind. Das ist gut. Ich selber suche, also ich leide gerade unter Corona. Ich bin so eine typisch Touchige.
Ja.
Ich glaube, ich bin auch ein ganz netter Arzt, weil ich eben gar keine Berührungsängste habe. Ja, also ich mag alle Menschen eigentlich immer irgendwie anfassen und berühren. Und ich habe echt eine Zeit lang wirklich drunter gelitten, dass man das jetzt zu Corona-Zeiten nicht mehr macht.
Das geht mir auch so. Und gerade als Personal Trainerin, mir fehlt das total. Ne? Und deswegen ist auch dieses so digitale Betreuen für mich, das ist echt schwer. Schwer. Also ich freue mich schon ganz, ganz doll, wenn ich wieder live betreuen darf.
Ja, das ist einfach super schön.
Sag mal, was denkst du, wie dein Leben in 10 Jahren aussieht?
Das weiß ich nicht.
Hast du einen Wunsch, wie es aussehen sollte, einen besonderen?
Ach, weißt du, ich habe irgendwie früher immer gesagt, Ziel muss es doch eigentlich sein, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen. Und dann war immer mein größter Traum eigentlich auf einem Hausboot irgendwo Hamburger Hafen zu liegen und Schiffchen zu zählen. Und vielleicht wird das auch noch so sein. Andererseits, ich habe ja noch jetzt einen ganz kleinen gekriegt, also ist mittlerweile auch schon ein Jahr.
Wann war das? Achso, wenn du sagst ein Jahr, dann war das...
Februar.
Okay, kurz vorm ersten Lockdown.
Ganz kurz, direkt quasi die Grenzen hochgegangen und der kleine Mann hat es aber noch vorher geschafft quasi. Wow. Und natürlich muss man da auch sein Leben so ein bisschen sich danach anpassen, was ja auch völlig legitim ist. Aber nein, also wenn es nach mir geht, wenn ich einen Wunsch nach oben äußern darf, dann, dass mich der Chef oben schön gesund lässt und ich eigentlich so weitermachen kann wie bisher auch, dann wäre ich eigentlich am glücklichsten. Ja. Toll. Also ich mag aber eben auch mein Leben. Also das ist, ich kann mir das eigentlich nicht besser vorstellen.
Und das wäre für die Menschen auch ganz toll, wenn wir immer noch so einen Input von dir bekommen, per Rundfunk und Fernsehen und überhaupt.
Ja, das geht mich aber auch nicht los.
Die werden nicht los, genau. Letzte Frage. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Ich glaube, einen hast du gerade schon geäußert, dass der liebe Gott dich gesund hält.
Ja, da wäre ich aber ein bisschen anders. Ich würde sagen, wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann bitte lass die scheiß Pandemie aufhören. Ja. Also danke. Das normale Leben. Dann würde ich mir natürlich alles Erdenkliche für meine Kinder wünschen, dass ich dann quasi extrem ohne Sorgen in die Zukunft schauen kann. Und ganz zum Schluss würde ich mir dann vielleicht für mich den kleinen Wunsch aussortieren, dass ich auch noch bei Gesundheit bleibe und einfach weiterhin mein Leben leben kann.
Ganz toll.
Relativ egoistisch gedacht, muss ich sagen, aber ich bin eine totale Memme, was Krankheiten angeht, typisch Arzt. Und
tatsächlich.
Volle Möhre. Und aus diesem Grunde hasse ich alles, was mit Erkrankungen in und an meinem Körper zu tun hat.
Ja. Lieber Heiwi, dann wünsche ich dir das auch von ganzem Herzen, Gesundheit für dich, für deine Familie, dass wir es bald irgendwie geschafft haben. Vielleicht, dass wir uns dann auch mal von Auge zu Auge kennenlernen, von Angesicht zu Angesicht in live.
Sehr, sehr gerne und vielen lieben Dank für die wirklich nette Einladung, für das schöne Gespräch.
Schön, danke dir. Schöne Ostern.
Ja, genau. Tschüss, ne?
Bis bald.